Deutschlandradio Kultur. Radiofeuilleton im Gespräch.
Am Mikrofon begrüßt sie Gisela Steinhauer. In dieser Woche fand zum 6. Mal Deutschlands größte Vogelzählung statt durch den Naturbund. Und wir haben mitgemacht, um zu berichten, unter anderem über Vögel in der Großstadt, heilige Vögel, die Energiewende im Konflikt mit dem Naturschutz, Vogelstimmen, Katzensteuer und Vogelfilmer. All das können Sie nochmal nachlesen auf unserer Homepage dradio.de. Heute nun sind die Ornithologen Lars Lachmann und der Biologe Uwe Westphal zu Gast bei Deutschlandradio Kultur und haben Zeit für Ihre Fragen und Beobachtungen unter der Telefonnummer 00800 22 54 22 54, oder aber Sie schicken uns eine Mail an gespräch@deradio.de. Den Mailweg hat Jürgen Kniese aus Hamburg beschritten. Er schreibt uns: Gestern sagte Ihr Experte, dass man sein Vogelhaus sauber halten sollte, um die Übertragung von Krankheiten zu vermeiden. Es war leider nicht die Rede davon, wie. Herr Lachmann, wie hält man ein Vogelhaus sauber?
Ja, der beste Tipp ist, dass man einfach kein traditionelles Futterhäuschen benutzt, also so eins mit Dach und einem kleinen Brett unten drunter, sondern ein sogenanntes Futtersilo. Das sind solche Futterhäuschen, die die Vögel nicht selber verschmutzen können. Das heißt, ihren Kot, der landet immer außerhalb von den Futterhäuschen. Das sind normalerweise so röhrenförmige Plexiglasröhren. Da sind dann ein paar Löcher und Sitzstangen dran und die Vögel können also sich das Futter holen und machen das selber nicht dreckig. Das Futter fließt dann immer nach. Das hat auch den Vorteil, dass man diese Silos nicht jeden Morgen neu bestücken muss, sondern einfach erst dann wieder auffüllt, wenn sie leer geworden sind. Futterhäuschen sind sehr, sehr arbeitsaufwendig, also die traditionellen, und müssten dann mit heißem Wasser einfach gereinigt werden. Also auf jeden Fall nicht mit irgendwelchen Waschmitteln oder Spülmitteln reinigen, sondern einfach nur mit Wasser, aber das gründlich. Aber grundsätzlich empfehlen wir auf jeden Fall die Futtersilos stattdessen.
Sabine Hensel erzählt, dass sie einen großen Garten hat und direkt davor ein Vogelhaus, sodass sie die Vögel mit wachsender Begeisterung beobachten kann. Im letzten Jahr nun, schreibt sie, haben wir das erste Mal das ganze Jahr durchgefüttert und mussten leider feststellen, dass im Winter fast kein Vogel, bis auf ab und zu mal eine Amsel, das Futter angenommen hat. Warum waren die Vögel im Winter nicht da? Herr Westphal, können Sie darüber Mutmaßungen anstellen?
Also Vögel streifen erstmal im Winter gerne mal umher. Und außerdem gibt es mittlerweile ein Überangebot oder ein sehr großes Angebot an Futterstellen. Und es gibt eben auch unterschiedliches Futter. Und wenn anderswo das Futter besser schmeckt, dann geht man eben in das Restaurant. Das kann durchaus passieren, ja. Ich möchte nochmal noch zur Reinigung was sagen. Wenn man so ein klassisches Vogelhäuschen hat, dann kann man es auch mit Pappe auslegen und die Pappe regelmäßig wechseln. Dann spart man sich das mit dem heißen Wasser.
Angelika Ludwig aus Heidenheim hat uns eine Mail geschickt. Sie hört mit Entsetzen, dass Zugvögel in kilometerlangen Fangnetzen abgefangen werden, um dann einen jammervollen Tod zu erleiden oder mit gebrochenen Flügeln und ausgerissenen Federn verkauft oder gar verspeist werden. Was kann dagegen getan werden? Protest auf Regierungsebene, fragt sie.
Ja, Sie beziehen sich jetzt auf die neuesten Nachrichten aus Ägypten. Was Jens-Uwe Heinz, der Biologe, ja auch hier im Radio vorgestellt hat. Wir vom NABU haben auch davon gehört und haben relativ schnell eine ganz große Kampagne zu dem Thema aus dem Boden gestampft.
Das ist diese Kampagne gegen Zugvogelmord.
Genau, die Kampagne gegen Zugvogelmord, speziell in Ägypten, wo jetzt dieses Riesennetz entlang der gesamten Mittelmeerküste entdeckt worden ist. Das Thema ist natürlich sehr kompliziert und wir können nicht erwarten, dass wir innerhalb von einer Saison das Problem komplett beseitigen können, denn in Ägypten werden schon seit den Zeiten der Pharaonen Vögel gefangen, nur allerdings noch nie in diesem Ausmaß wie jetzt. Die Sache ist in Ägypten relativ kompliziert, denn es ist noch nicht mal richtig bekannt, ob das legal oder illegal ist nach ägyptischem Gesetz. Es ist wohl zu großen Teilen illegal, aber man weiß ja auch, in Ägypten sind auch noch andere Probleme zugange im Moment und die Polizei hat auch andere Prioritäten im Moment. Von daher ist es sehr schwierig, das dort zu kontrollieren.
Dennoch, warum werden die denn in so großem Ausmaß gefangen? Für den Kochtopf?
Ja, hauptsächlich für den Kochtopf. Das ist allerdings nicht so, wie viele Leute befürchten, dass das die armen Ägypter sind, die sonst nichts zu essen haben, dass das gerade die armen Leute machen, sondern das sind eher Delikatessen, die dann auch pro Vogel für Preise zwischen 1 und 5 Euro, je nachdem, was für eine Art das ist, verkauft werden und dann hauptsächlich auch in Nobelrestaurants in Kairo verkauft werden. Mhm. Das heißt, wenn wir das jetzt stoppen, dann stoppen wir schon eine Geldquelle für Händler, aber nicht unbedingt eine wesentliche Nahrungsquelle für arme Leute in Ägypten. Von daher ist das moralisch durchaus vertretbar, sich einzusetzen dagegen.
Also wenn Frau Ludwig jetzt mitmachen möchte bei diesem Protest, was tut sie dann?
Am besten, das allererste ist bei uns beim NABU die Petition zu unterschreiben gegen den Zugvogelfang in Ägypten. Die geht sowohl an die ägyptische Regierung als auch an die deutsche Regierung, denn wir wollen auch nicht nur von den Ägyptern was verlangen, dass sie das nämlich stoppen, sondern auch Hilfe anbieten, und das sollte vor allem die Bundesregierung tun. Die sollte Experten nach Ägypten schicken, die das Jagdrecht dort auf Vordermann bringen und helfen, wie man das auch umsetzen kann und auch eventuell Fördermittel für entsprechende Projekte zur Verfügung stellen. Mhm. Das alles planen wir über den NABU. Das heißt, man kann die Petition unterschreiben, man kann dem NABU auch spenden. Und wir setzen das Geld dann für unsere internationale Lobbyarbeit ein, aber auch direkt vor Ort, und wollen mit der ägyptischen Regierung arbeiten. Und wir haben auch schon die ersten Kontakte geknüpft.
Ursula Schönbach aus Hamburg-Altona gibt uns einen Literaturtipp. Jonathan Franzen erzählt in seinem Essay Der leergefegte Himmel, dieser Essay ist wiederum in dem Buch Weiter weg, von der Jagd auf Singvögel in Mittelmeerländern und der Gefahr, der er selbst ausgesetzt war, als er Naturschützer bei ihrem Kampf gegen das massenhafte Töten begleitete. Frau Schönbach, vielen Dank für den Tipp. Welchen Gefahren, Herr Westphal, ist man überhaupt ausgesetzt, wenn man sich für Vögel einsetzt? Hat man Sie schon mal ernsthaft bedroht?
Nee, aber ich weiß von Kollegen, die dann im Rheinland, war das glaube ich, kartiert haben, dass die Diskussion kam um EU-Vogelschutzgebiete. Und also die Landwirte sind ja gegen, erstmal prinzipiell gegen alle solche Sachen, weil sie fürchten, dann nicht mehr da so wirtschaften zu können. Also mein Großvater war ja selber Landwirt, von daher weiß ich auch, wie die so auftreten können und gestrickt sind. Ich selbst habe noch keine Probleme gehabt, aber ich weiß von Kollegen, dass die unter Polizeischutz kartiert haben. Also für Bestandsaufnahmen gemacht haben. Ich selber nicht, aber ich bin auch noch nicht aktiv geworden in Ländern, wo wirklich auch scharf geschossen wird. Also auf dem Balkan zum Beispiel ist es ja auch ganz schlimm. Ich bin mal gewandert im Grenzgebiet zwischen Albanien und Griechenland im Pindosgebirge, und da hätte es eigentlich wimmeln müssen von Greifvögeln. Ich war ja nun gerade in Spanien, und da wimmelte es also von Geiern, von Adlern, von Milanen, und da habe ich in 2 Wochen einen Schmutzgeier und einen Schlangenadler gesehen, aber jede Menge Patronenhülsen. Und da, wenn man sich da dann entsprechend engagiert, da können einem schon mal die Schrote um die Ohren pfeifen. Ich weiß auch, dass im sogenannten Gänsekrieg in Ostfriesland, wo es auch engagierte Vogelschützer gibt, die die Gänsejagd dort verhindern wollen, dass auf die auch schon geschossen worden ist.
Das war die Mailrunde. Gleich kommt wieder eine Telefonrunde mit unseren Experten. Vorher hören wir aber den Lieblingstitel, würde ich jetzt sogar mal sagen, von Uwe Westphal, Eagle von ABBA. Wir reden heute über Überflieger bei Deutschlandradio Kultur mit unseren Vogelexperten Lars Lachmann und Uwe Westphal, und Günther Salzmann hat die 00800 22 54 22 54 gewählt in Salz.
Ja, schönen guten Tag. Guten Morgen. Ich habe eine Frage, und zwar, wie weit ist schon erforscht oder wird gezielt daran geforscht, wie die Zusammenhänge zwischen elektromagnetischen Feldern bestehen und zwischen den Zugvögeln oder dem Verschwinden von einzelnen Vogelarten aus Städtegebieten.
Also Mobilfunk, ne? Das große
Mobilfunk,
Thema.
Mobilfunk und ja, auch andere Sachen, also zum Beispiel Straßenlaternen, wenn dort Natriumdampflampen drin sind, das vermittelt ja auch Oberwellen auf frequenztechnischen Gebiet. Gibt es dort gezielte Forschungen?
Herr Lachmann.
Mir sind dazu keine gezielten Forschungen bekannt, was vermutlich daran liegt, dass das kein sehr wahrscheinlicher Grund ist für den Rückgang unserer Vögel. Denn Vogelarten brüten auf jeden Fall in der Nähe von Mobilfunkmasten. In der Nähe von einer früheren Wohnung, wo ich gewohnt habe, gab es einen Mobilfunkmasten. Der wurde besonders gerne von Vogelarten angenommen als Aussichtspunkt. Stare, auch Falken haben dort gerne gesessen. Bei Hochspannungsleitungen ist es auch oft so, dass die besonders wertvolle Lebensräume darstellen. Vor allem, wenn die durch Kiefernwälder gehen, dann sind unter den Hochspannungsleitungen oft baumfreie, sandige Lebensräume, wo zum Beispiel Ziegenmelker und Heidelerchen besonders gerne brüten. Daher vermute ich, dass es auf Vögel keinen besonders negativen Einfluss hat, zumindest nicht stärker negativ als auf uns. Ich kann jetzt nicht beurteilen, ob die jetzt irgendwie innerlich nervös werden oder stärker in Depressionen verfallen, aber zumindest sterben sie nicht vermehrt.
Herr Salzmann, Zusatzfrage oder Frage beantwortet?
Ich habe hier so einen Forschungsbericht über Zugschwärme von Vogelarten, die zum Beispiel, ein ganz extremes Beispiel, Starnschwärme sind in der Lage, also in großen Schwarm, 500 Quadratmeter circa Fläche, sind in der Lage, blitzartig ihre Richtung zu wechseln. Wie kommt das? Da muss doch irgendwie was gesteuert sein.
Wer will, Herr Westphal?
Ja, dazu gibt es verschiedene Theorien. Die eine wissenschaftliche ist, dass Vögel zu ihrem Nachbarn immer einen bestimmten Abstand einhalten. Wie sie das allerdings so blitzartig hinkriegen, ist mir ein Rätsel. Bei Fischen ist das ebenso. Es gibt ja riesige Schwärme, gerade bei den Staren können die in die Millionen gehen. Oder die riesigen Strandläuferschwärme an der Küste reagieren wie ein großer Organismus. Deswegen halte ich persönlich diese Theorie für nicht stichhaltig. Weil da müsste man sehen, dass das wenig Verzögerungen gibt. Die reagieren ja tatsächlich wie ein einziger Überorganismus. Also es gibt keine wissenschaftliche Erklärung, außer der, dass die immer einen gewissen Abstand zu ihren Nachbarn einhalten. Also möglicherweise spielt aber irgendwie eine nonverbale Kommunikation da eine Rolle. Aber das weiß ich nicht. Aber ich halte es nicht für unwahrscheinlich.
Herr Salzmann, vielen Dank für den Anruf. In Pattensen wartet Hans-Dieter Raschke. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen, Frau Steinhauer, guten Morgen an Ihre Herren Ornithologen. Ich habe eine Frage, die wurde aber angesprochen schon, als ich schon das Vorgespräch führte, um kurz vor 10. Die Frage war, die von den umgebenden Ländereien einziehenden Rabenvogelarten in die Gärten des Stadtgürtels. Mhm. Das beobachte ich hier seit Jahren, wird stärker und ich kann mich erinnern, dass vor 10, 15 Jahren der Vogelgesang morgens um 5 wesentlich intensiver war als jetzt. Ich sehe auch weniger Vögel im Garten. Die Rabenvögel sind meines Wissens unter Naturschutz gewesen, lange Zeit oder sind es noch? Man kann es auch beobachten, ich radle sehr viel in die Stadt. Der Abstand, den Rabenvögel zum Menschen einhalten, also zum Radler zum Beispiel, hat sich reduziert von, ich sag mal, 35, 40 Meter auf 2-3 Meter.
Ach.
Die weichen gar nicht mehr aus.
Aha.
Und in der Stadt mischen sie sich ja sogar unter die Tauben. Das heißt, die haben also offenbar ihren Lebensraum so verändert, dass sie in den Städten oder Stadtrandgebieten heimisch sind und natürlich dann auch räuberisch tätig sind.
Herr Westphal, ist das so? Würden Sie diese Beobachtung teilen von Herrn Raschke?
Ja, das ist durchaus so. Ja, die Rabenkrähen oder überhaupt die Rabenvögel sind extrem lernfähig. Wenn sie wissen, es passiert ihnen nichts, dann halten sie auch einen geringeren Abstand. Also wenn hier ein Jäger kommt mit einer Flinte auf dem Rücken, dann wissen sie Abstand halten. Die waren wie alle Singvögel geschützt. Mittlerweile gibt es in vielen Bundesländern durchaus wieder eine Bejagung. Ja, natürlich haben sie die Städte erobert und haben neue Lebensräume erschlossen. Und sie fressen ja nicht nur Singvögel, Eier oder Gelege, sondern sie fressen alles. Sie sind Allesfresser, sind Generalisten, die räumen die Papierkörbe aus und gucken da nach Brotresten. Die Elster speziell geht auf die kurzrasigen Rasenflächen, frisst im Prinzip dasselbe wie die Amsel. Und sie sind eher erfinderisch. Klar haben sie durchaus eventuell einen gewissen Einfluss auf Vogelarten. Nicht, dass sie sie ausrotten, aber dass die sich entsprechend heimlicher verhalten, dass sie auch öfter brüten. Also von Amseln ist bekannt, dass sie in der Stadt bis zu 4-5 Mal brüten. Und wenn sie in einer Brut 2-3 Junge großkriegen, insgesamt über die gesamte Brutzeit gerechnet, dann reicht das vollkommen aus. Wenn das nicht so wäre, dann würden wir binnen kürzester Zeit durch meterhohe Teppiche von Amseln warten.
Aber Herr Raschke hat auch festgestellt, dass früher der Vogelgesang intensiver waren oder mehr Vögel, ne? Herr Raschke, habe ich doch richtig verstanden?
Ja, das ist Das ist immer sehr schwer zu beantworten. Also sonst ein subjektiver Eindruck, den ich jetzt so nicht bestätigen kann, weil ich eben da nicht wohne. Natürlich hat es Veränderungen gegeben in der Vogelwelt, aber die Ursachen sind sehr, sehr vielfältig. Also viele Zugvogelarten, die früher in der Stadt durchaus vertreten waren, wie der Gartenrotschwanz oder der Trauerschnäpper, die sind mittlerweile fast völlig verschwunden. Das liegt aber sicherlich nicht an den Rabenvögeln, sondern das liegt an Bestandsveränderungen, deren Ursachen wiederum überwiegend auch im Überwinterungsgebiet oder auf den Zugwegen liegen können, aber auch mit dem Klimawandel zusammenhängen, wie beim Trauerschnäpper oder eben durch Nachverdichtung. Siehst du, trüb ist die Lieb, trüb die Lieb. Siehst du, trüb ist die Lieb, trüb, ja.
Deshalb heißt der Trauerschnäpper.
Ja, da muss er nur die Heckenbraunelle fragen. Die sagt nämlich, er hat dagegen ein probates Mittel gegen Liebeskummer. Ich lispel und wispel und fistel, bis Christel mich will.
Herr Raschke, sind Ihre Fragen beantwortet?
Noch eine kleine zweite Frage.
Ja, bitte. Natürlich.
Und zwar war hier vor 2 Tagen ein Erlebnis. Ich habe dann die Kamera geholt, aber es war dann schon zu spät. Quittegelbe Vögel, wie Kanarienvögel, ein Pärchen wohl, saßen hier vorm Fenster im Baum und das war aber kein Pirol. Ich habe dann das Vogelbuch geholt, ich habe sie nicht gefunden. Gibt es Kanarienvögel, die auswildern und sich kreuzen?
Herr Lachmann.
Die Zeichnung entsprach keinem der Vögel. Die waren, einer war fast ganz gelb, aber richtig leuchtend gelb, wie ein Kanarienvogel eben. Und der zweite hatte schwärzliche Streifen, aber nicht komplett schwarze Flügel. Also die Größe war kleiner als ein Pirol.
Ja, es gibt bei uns ziemlich viele gelbe Vögel. Den Pirol hatten wir ja vorhin schon. Der Kanarienvogel ist ja eine Hausform oder eine Zuchtform des Kanarengirlitzes, der auf den Kanaren wild vorkommt. Und so gibt es bei uns den ganz normalen Girlitz, der auch in Straßenbäumen sehr häufig brütet. Also diesen Kugel-Ahornern, das ist ein beliebter Nistplatz für den Girlitz. Die sind allerdings sehr, sehr klein. Also wenn Sie sagen, kleiner als ein Pirol, der wäre sehr, sehr viel kleiner als ein Pirol. Der ist auch kleiner als ein Kanarienvogel. Das ist eine Möglichkeit, dass es sich um Girlitze gehandelt hat. Oder sehr ähnlich zum Girlitz, dann aber hauptsächlich im Winterhalbjahr bei uns, ist der Zeisig. Da hat das Männchen dann noch eine schwarze Stirn. Es könnte auch eine Goldammer sein, die hat auch die von Ihnen angesprochenen Streifen. Da ist das Männchen richtig knallgelb, das Weibchen ein bisschen weniger gelb, aber auch noch sehr gelb. Man könnte auch den Grünling, der eigentlich eher Gelbling heißen sollte, als gelben Vogel erwähnen. Der hat allerdings dann nicht diese kleinen Streifen, die Sie erwähnt haben.
Aber dass Kanarienvögel kommen und sich kreuzen?
Die kreuzen sich sicher nicht mit unseren Girlitzen. Die Kanarienvögel sind auch ein bisschen größer. Aber man kann natürlich ab und zu mal einen Kanarienvogel wild bei uns in den Gärten sehen. Der ist dann natürlich entflogen. Da kriege ich auch regelmäßig solche Fotos zugesandt.
Herr Raschke, vielen Dank für Ihre Fragen. Vielen Dank für diesen Anruf. Und wir gehen nach Berlin zu Angelika Stolz. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Ihre Frage, Frau Stolz.
Ja, ich höre seit, knapp einer Dreiviertelstunde zu. Hab da einiges gehört, was so getan wird. Für die Vögel und was gut und nicht so gut ist. Meine Frage geht in die Richtung, dass die vielen Vögel in die Stadt kommen, hängt ja offenbar mit der Art unserer Landwirtschaft zusammen, die meiner Meinung nach sowieso auch nicht sehr gesundheits- und volksverträglich ist. Also die Ergebnisse von dieser Vogeluntersuchung, haben die irgendeine Art von Chance auf der politischen Ebene beachtet zu werden, dass man sagt, wir könnten doch jetzt mal wieder mehr Nutzpflanzen auf dem Land hier anbauen, weniger Getreide und ich weiß nicht was alles von aus der ganzen Welt hier einführen. Ich persönlich bin seit 30 Jahren für meine Tochter Freundin von Demeter Nahrungsmitteln. Also es gibt ja eine andere Form von Landwirtschaft und mehr Büsche und all sowas, was die Vögel lieben und brauchen. Gibt es da Erfahrungswerte? Was machen wir denn jetzt mit den Werten?
Das finde ich sehr gut, diese Frage, Frau Stolz. Was passiert mit dieser Auswertung, Herr Lachmann?
Ja, bei der Stunde der Gartenvögel muss man darauf achten, dass das da nur um die Vögel des Siedlungsraums geht. Wir werten also jetzt nicht die Bestandstrends von Vögeln aus dem ganzen Land und vor allem nicht die Vögel der Agrarlandschaft aus. Von daher hat natürlich diese Zählung jetzt bei der Landwirtschaftsargumentation keinen Einfluss. Aber es gibt natürlich auch noch andere Monitoring-Programme, die auch vom NABU unterstützt werden.
Zum Beispiel?
Zum Beispiel das Monitoring häufiger Brutvogelarten. Das wird durchgeführt vom Dachverband Deutscher Avifaunisten, unterstützt von uns. Und das Ergebnis dieses Monitorings ist ein Index für alle häufigen Vogelarten Deutschlands, auch aufgeteilt nach verschiedenen Lebensräumen, unter anderem auch den berühmten Feldvogelindex. Und dieser Feldvogelindex, dafür haben wir inzwischen auch mit unseren Partnern von BirdLife International gesorgt, ist EU-weit einer der Hauptindikatoren für den Erfolg unserer Landwirtschaftspolitik. Das heißt, das ist ein Nachhaltigkeitsindikator, einer von relativ wenigen Indikatoren. Und mit diesem Feldvogelindex, also den Bestandstrends der typischen Feldvogelarten, können wir sehr gut politischen Druck aufbauen. Und das ist eigentlich unser Hauptargument. Und wir kämpfen natürlich damit gegen andere Interessen der Gewinnsteigerung und der Produktionssteigerung bei der Landwirtschaft. Aber es gibt Commitments, also Versprechungen der Landwirtschaftspolitik, dass die Landwirtschaft ökologischer werden soll. Es gibt Zielwerte für diesen Feldvogelindex und wir müssen auf jeden Fall dafür sorgen, dass die Vögel auch in der Landwirtschaft ihren Platz noch finden.
Frau Stolz, herzlichen Dank für den Anruf aus Berlin. Eine halbe Stunde bleibt uns jetzt noch, um Ihre Fragen zu beantworten. 00800 22 54 22 54 ist die Telefonnummer, die Mailadresse gespräch@dradio.de. Unser Thema heute: Überflieger.
Deutschlandradio Kultur im Gespräch.
Heute mit den beiden Vogelexperten Uwe Westphal und Lars Lachmann zum Thema Überflieger. Vinja Rutkowski hat in Berlin die 00800 22 54 22 54 gewählt. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Welche Frage haben Sie, Frau Rutkowski?
Ja, und zwar, ich habe eine ganz kurze Frage. Ich wohne hier im Süden, im Südosten von Berlin und ich bilde mir ein, erst seit letztem Jahr einen Vogel zu hören. Auf jeden Fall fällt er mir seitdem auf und er macht so. Und ich würde so gern wissen, wer das ist, weil das so markant ist und mir immer wieder eben auffällt und ich habe es noch nicht rausgefunden.
Herr Westphal, haben Sie eine Idee? Ja, also Herr Westphal guckt und überlegt. Er ist ja der Vogelstimmenimitator schlechthin.
Also im Moment habe ich keine Idee. Aber entweder, ich müsste ihn im Original hören. Vögel machen manchmal auch menschliche Geräusche nach. Also wenn jemand einer Amsel was vorpfeift oder so, dann kann sie das durchaus auch übernehmen.
Wie sieht er denn aus, Frau Rutkowski?
Ja, das weiß ich ja nicht. Ich höre ja nur.
Also Sie hören.
Aus dem Baum oder vom Boden oder wahrscheinlich am Baum, ne?
Immer wieder dieser ganz markante Ruf.
Ja, ich hätte eine Idee, was das sein könnte.
Herr Lachmann.
Kann das sein, dass Sie den Vogel in einem Weidengebüsch gesehen haben, vielleicht nah am Wasser oder gehört haben?
Ja, das ist hier mehr so Garten, aber Wasser ist nicht so weit.
Ja. Südost-Berlin ist das in der Richtung Müggelsee?
Ja.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es sich um einen Kamingimpel handelt. Der ruft, der singt etwas ähnlich, vielleicht kann Herr Westphal den nachmachen.
Nice to meet you.
Ja, gut, vielleicht ist das eine Form davon.
Die Imitation war jedenfalls korrekt. So, so singt er. Das wäre dann ein Vogel, etwas kleiner als ein Spatz. Das ausgewachsene Männchen wäre knallrot. Allerdings singen bei der Art auch einjährige Männchen, also die im letzten Jahr geboren worden sind. Und die sind noch ganz grau, so wie ein Spatz. Die Vögel kommen hauptsächlich weiter im Osten vor. Das ist einer von den wenigen Vögeln bei uns, die in Indien überwintern und kommen sehr, sehr spät erst bei uns an, so ab jetzt, ab Mai. Und vielleicht finden Sie den Vogel und können das Rätsel lösen.
Ja, muss ich mal die Augen offen halten. Also bisher habe ich es, wie gesagt, immer nur gehört und ich bilde mir eben auch ein, dass das die Jahre davor nicht war, aber vielleicht war ich da auch nicht so aufmerksam.
Ja, das würde auch zum Kamingimpel passen.
Frau Rutkowski, kennen Sie eigentlich die Bekassine, also den Vogel des Jahres? Ich kannte den nämlich auch nicht. Herr Westphal, was ist das für ein Vogel?
Ja, die Bekassine ist ein Schnepfenvogel. Ein kleiner Schnepfenvogel heißt auch Sumpfschnepfe oder Himmelsziege, volkstümlich genannt.
Meckervogel, ne?
Auch Meckervogel, ja. Und das hängt damit zusammen, dass sie meckert im Balzflug.
Das machen Sie auch mal.
Und das.
Bitte.
Die eigentliche Stimmlaut, also die macht das Meckern, macht sie mit den Schwanzfedern. Also ein sogenannter Instrumentallaut, in dem im Balzflug die äußersten Schwanzfedern, die Steuerfedern abspreizt und dann in einem schrägen Winkel abwärts saust und dann der Luftstrom trifft dann auf die Federn und bringt sie zur Vibration. Das klingt dann wie eine entfernt meckernde Ziege. Und das ist also, das gehört zur Balz. Sie hat natürlich auch noch einen Stimmlaut, den sie also mit der Stimme macht. Das ist so ein metronomartiges. Und dieses Meckern hat ja den Vogel den Namen Himmelsziege eingetragen.
Worüber meckert die denn?
Sie meckert über den Lebensraumverlust. Also die Bekassine hat gewaltige Verluste erlitten in den letzten Jahrzehnten. Also ich kannte sie als Kind, als Jugendlicher, saß sie doch bei uns überall am Bahnhof, am Straßenlaternen. Weil gegenüber hatten wir Feuchtwiesen. Die Wiesen sind noch da, aber die Bekassinen schon lange nicht mehr. Sie ist ein Bodenbrüter und mit der intensiven Landwirtschaft kommt sie überhaupt nicht zurecht. Viele Wiesen wurden entwässert, umgebrochen zu Maisäckern. Da kommt sie überhaupt nicht mehr vor. Oder es sind eben Hochleistungsgrasäcker geworden, wo mehrfach im Jahr gemäht wird, der früh im Jahr gemäht wird. Da kommen also die Gelege unter die Räder beziehungsweise unter die Walze. Mhm. Und auch die Jungen finden dann auch, wenn sie denn tatsächlich schlüpfen, für Kiebitz und Brachvogel, Uferschnepfe gilt genau das Gleiche. Alle Wiesenvögel sind extrem zurückgegangen. Die sind nicht kompatibel mit unserer modernen Landwirtschaft.
Frau Rutkowski, Dankeschön für den Anruf aus Berlin. Wir bleiben in Berlin, gehen aber zu Eva Krüger. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Frau Krüger, was haben Sie beobachtet?
Und zwar habe ich erst mal, ach, ich muss mein Radio mal ausmachen.
Ja, wir haben Echo.
So, jetzt ist besser. Erst mal Vögel gefüttert und habe schön viele Sorten gekauft und das haben sie auch alle gefressen. Und dann ging der erste Winter zu Ende und ich dachte, jetzt musst du alles verfüttern, damit das auch alle wird. Und dann kam der richtige Schnee erst und da wollte ich was kaufen und dann gab es kein Futter mehr, kriegte man nicht. Und da habe ich Weizenkörner erst gekauft, die haben sie noch gefressen. Und dann habe ich aber Roggenkörner gekauft und die haben sie gar nicht angerührt. Und da meinte eine Freundin, die wären an den Seiten zu spitz. Was ist es nun wirklich?
Herr Lachmann, kann das sein, dass Roggenkörner zu spitz sind für Vögel?
Also erstmal ist das natürlich ein bekanntes Problem, dass die Supermärkte und die Baumärkte im Frühjahr kein Vogelfutter mehr vorhalten. Die haben ja ihre Jahresplanung und die sieht das eben nicht vor, dass Ende März noch Vogelfutter verkauft wird, sondern da werden Primeln verkauft. Daher das Problem, wir hatten diese Anfrage sehr häufig diesen Winter. Weizen und überhaupt Getreidekörner sind eigentlich immer minderwertiges Vogelfutter. Es gibt natürlich die Feldvogelarten, die schon seit Jahrhunderten sich an diese Körner angepasst haben und gewöhnt haben und diese fressen. Aber grundsätzlich werden die immer als minderwertiges Vogelfutter angesehen. Das sind auch immer die Körner, die als letztes gefressen werden. Natürlich, falls ihre Nachbarn nichts Besseres verfüttert haben und die Vögel Hunger hatten, sind sie trotzdem gekommen. Und wenn sie aber dann die Auswahl haben zwischen Weizenkörnern und Roggenkörnern, dann, so wie Sie sagen, sieht das wohl so aus, dass immer noch die Weizenkörner bevorzugt werden. Warum das genau so ist, kann ich Ihnen im Moment nicht sagen. Aber ich würde empfehlen, in solchen Situationen, wenn Sie kein Vogelfutter sonst zur Hand haben, gerade Ende März sollten Sie vielleicht auf Haferflocken zurückgreifen. Haferflocken sind immer ganz gut. Auch Rosinen werden gern genommen. Wir haben ja dann auch schon ein paar Vogelarten, die sind eigentlich schon Zugvögel, die Ende März schon wieder da sind. Und denen kann man mit solchen sogenannten Weichfuttersorten sehr schön helfen.
Schön.
Frau Krüger, Frage beantwortet?
Ja, danke schön.
Wir danken Ihnen und es kommt die dritte Berlinerin zu uns, Ginga Eichler. Guten Morgen, Frau Eichler.
Ja, schönen guten Morgen.
Welche Frage haben Sie an Lars Lachmann und Uwe Westphal?
Mir ist aufgefallen, ich habe leider vorhin nicht gehört, dass ich das, was über Pirole schon gesagt wurde, aber mir ist aufgefallen, dass in den Jahren, wo ich immer noch Pirole pfeifen hörte, und zwar zwischen der Spree und dem Gosener Kanal, also in der Nähe von Erkner, dass jetzt fast überhaupt keine Pirole mehr pfeifen. Ich habe damals, also vor 20, 30 Jahren, habe ich Pirole sogar mit dem Pfeifen anlocken können. Ich konnte das damals relativ gut. Aber jetzt höre ich gar nicht mehr. Und da wollte ich noch mal fragen, wie ist das? Auf dem Pirol trifft ja offensichtlich diese ursprüngliche bremische Bemerkung der Amsel immer noch zu. Die sind also nicht irgendwie in die Städte gegangen, sondern Ja, das war meine Frage.
Herr Westphal.
Ja, da das Berlin ist, sollte es vielleicht Herr Lachmann sagen. Ansonsten, Pirole sind in der Tat stark zurückgegangen, also aus den Städten sowieso verschwunden, weil ja sie eben Auwälder brauchen. Nicht nur Auwälder, so früher kamen sie auch in Parkanlagen vor, im Süden kommen sie das immer noch. Aber was speziell diese Berliner Situation betrifft, sollte vielleicht der Herr Lachmann darauf antworten.
Ja, wie Herr Westphal schon sagte, sind Pirole etwas seltener geworden. Da teilen sie das Schicksal mit den meisten Zugvogelarten. Das sind die Arten, um die wir uns am meisten Sorge machen im Moment. Das hängt damit zusammen, dass in Afrika die Lebensräume sich auch verschlechtern. Also das, was bei uns in den letzten 100 Jahren stattgefunden hat, findet dort jetzt auch statt. Also Verlust vieler natürlicher Lebensräume. Dann auch noch die ansteigenden Gefahren auf dem Zug, was auch mit dem Klimawandel zu tun hat, Ausbreitung der Sahara und solche Sachen. Von daher reiht sich der Pirol da in die Reihe ein. Aber man kann trotzdem noch nicht sagen, dass hier im Berliner Raum der Pirol wirklich selten geworden ist. Wie das jetzt bei Ihnen genau in der Nähe von Erkner aussieht, kann ich schlecht sagen. Aber grundsätzlich müsste der Pirol dort noch vorkommen. Es kann auch natürlich wieder so ein subjektiver Eindruck sein, dass Sie vielleicht zufällig in den zwei Wochen, wo die Pirole besonders aktiv waren, in den letzten Jahren dort nicht waren. Denn die Pirole sind immer nur eine recht kurze Zeit aktiv.
Frau Eichler, machen Sie eigentlich mit bei der Stunde der Gartenvögel?
Nein, ich habe keinen Garten und bin da auch nicht. Also ich bin da nur ab und zu. Mhm. Aber mir ist das eben aufgefallen und besonders bedauere ich natürlich, dass jetzt mein Pfeifen nicht mehr so gut ist wie früher. Früher konnte ich die wunderbaren gelben Vögel wirklich auf den nächsten Baum locken. Und ich weiß nicht, ob Sie vorhin, als Sie schon über Pirole sprachen, ob Herr Lachmann da das auch nachgemacht hat. Herr Westphal nachgemacht hat, denn was mir auch aufgefallen ist, dass ja Stare das auch sehr gut imitieren können, sodass da manchmal auch eine kleine Verwirrung ist.
Mhm. Frau Eichler, dann schenken wir Ihnen jetzt einen Pirol. Wunderbar. In Gestalt von Uwe Westphal.
Danke.
Der Pirol für Ginga Eichler bei Deutschlandradio Kultur. Vielen Dank, Herr Westphal. Noch eine Wunschmusik. Der Vogelexperte Lars Lachmann hat sich Michael Bublé Feeling Good gewünscht, ist mein Gast heute bei Deutschlandradio Kultur gemeinsam mit Uwe Westphal. Noch 10 Minuten haben die beiden Zeit für Ihre Fragen. Jens Huber aus Bremen ist am Telefon. Morgen, Herr Huber.
Ja, guten Morgen.
Ihre Frage bitte.
Ja, es geht darum, dass ich hier seit mindestens 3 Tagen ein außergewöhnliches Erlebnis eines Jungvogels hatte. Und zwar hackte der immer auf mein Fenster ein und sprang da wie wild auf und nieder. Und da war aber, wie gesagt, die Jalousie innen oben. Und auf die Frage eines Tierarztes, der meinte zu mir, es würde an der Spiegelung liegen, kann aber auch nicht sein, weil das Fenster zurzeit sehr verschmutzt ist, muss ich zugeben. und da steht innen aber ein sehr großer Hochschrank, ein hellgelber. Jetzt könnte es ja sein, dass das auch eine Wirkung gehabt haben könnte. Ich hatte die Jalousie dann runtergelassen und immer wenn die unten war, dann ist der nicht mehr gekommen, wenn die innen unten war, ne? Aber mit den Lamellen verschlossen. War ich so verunsichert und die Nachbarn, da, die haben das gleiche Problem. Die hatten dann solche großen Tücher rausgehängt, mit Tesa außen rangeklebt, also solche Putztücher, ne, die so hin und her wedelten, weil der Wind immer ist. Ja. Und auf jeden Fall, was wollte ich da noch sagen?
Dass sie sich nicht erklären können, warum der kleine Vogel gegen die
Fensterscheibe
klopfte. Ja, genau,
da habe ich den Arzt gefragt, diesen Tierarzt, ob das ob die auch Tollwut, sowas bei Tollwut bei Vögeln auch geben kann.
Herr Lachmann, kann es sowas geben, Tollwut bei Vögeln?
Tollwut bei Vögeln gibt es nicht und das ist auch keine Krankheit. Der Vogel, den Sie haben, den nennt man Spiegelfechter. Das ist ein häufig benutzter Begriff.
Rötlicher Vogel, kleiner.
Also nein, also es ist nicht die Art natürlich, sondern es ist einfach nur alle Vögel, die ihr Spiegelbild im Fenster bekämpfen, die nennen wir Spiegelfechter. Das ist nur ein Phänomen, das wir so nennen. Es handelt sich in dem Fall auch wahrscheinlich nicht um einen Jungvogel, auch wenn er vielleicht sehr klein ist. Es gibt sowieso um diese Jahreszeit noch keine Jungvögel. Sondern in allerhöchster Wahrscheinlichkeit ist das ein Männchen von einer Art, der seinen Konkurrenten in seinem Spiegelbild vermeintlich erkennt und zu attackieren versucht. Das Einzige, was man da machen kann, ist tatsächlich das, was ihre Nachbarn gemacht haben, nämlich an der Stelle das Spiegelbild zu verhängen. Sie sagen zwar, dass bei Ihnen die Scheibe dreckig ist, aber vermutlich nicht dreckig genug, um das Spiegelbild komplett auszulöschen. Die Jalousie innen ändert daran natürlich nichts. Es ist allerdings erstaunlich, dass Sie sagen, dass wenn die Jalousie innen runter ist, dass der Vogel das nicht mehr macht. Es kann natürlich sein, dass die Lichtverhältnisse sich dadurch etwas verändern. Vielleicht ist die Jalousie hell, was dann die Spiegelwirkung reduziert. Aber im Prinzip ist das die Erklärung für das Verhalten.
Ich danke Ihnen sehr, Herr Huber, für den Anruf aus Bremen. Wünsche Ihnen noch viel Spaß beim Fensterputzen am Wochenende. Tschüss. In Wiesloch wartet Holm Retzer. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen. Ich freue mich über die Sendung, die wir rein zufällig seit einer Stunde verfolgen und über das außerordentlich profunde Wissen der Ornithologen. Und ich wollte etwas zu unserem Lieblingsvogel sagen, nämlich den Mauerseglern. Wir haben ein Haus, das ungefähr eine Dachhaufenlänge von 20 Meter hat. Und die Dachbalken liegen so auf, dass sie einen halben Meter überkragen und oben war immer ein Absatz. Und auf diesem Absatz saßen früher immer die fetten, dicken Tauben von der Kirche gegenüber und haben Krach gemacht und alles verschissen. Und daraufhin habe ich gedacht, jetzt mache ich das zu und habe so Holzstreifen zwischen Reihen, ich habe mir eine lange Leiter besorgt, Holzstreifen zwischen Reihen geschraubt und rechts und links so viel Platz gelassen, 5 Zentimeter, dass Spatzen da rein könnten. Und siehe da, vor über 20 Jahren haben das die Mauersegler angenommen. Und die kommen jetzt jedes Jahr wieder und brüten hier und wir freuen uns über einfach das Flugbild, was wir von der Terrasse aus sehen. Wir haben auch schon ein paar Mal Vögel, die rausgefallen sind, die schon Federn hatten, in die Hand genommen und aus der dritten Etage in die Luft geworfen, dass sie dann fliegen konnten. Und die Frage von mir ist jetzt, seit 20 Jahren oder über 20 Jahren kommen diese Vögel und es ist dort nie sauber gemacht worden. Machen die das selber?
Das ist eine schöne Frage. 20 Jahre Frühjahrsputz. Herr Lachmann, gibt's das? Bei Mauerseglern reinigen die ihre Nester?
Mauerseglernistkästen müssen nicht gereinigt werden. Das ist auch gut so, denn die Nistkästen für die Mauersegler, die wir vorhin schon mal angesprochen haben, sind oft nicht zu reinigen, vor allem wenn das einfach so Hohlblocksteine sind, die fest in Häuserwände eingebaut sind. Das ist auch nicht nötig, denn Mauersegler tragen fast kein Nistmaterial ein. Die landen ja auch außerhalb des Nestes nie irgendwo. Das Einzige, was sie mal einsammeln, sind ein paar fliegende Federn oder ein paar Strohhalme, die in der Luft fliegen. Und das ist sehr, sehr wenig Material und das zersetzt sich sehr, sehr schnell. Das heißt, die Mauersegler haben da vielleicht eine kleine Schicht aus zersetztem Material, aber das wird niemals so viel sein, dass solche Nisthöhlen wirklich dann verstopft werden.
Herr Retzler, vielen Dank.
Ja, und ich, ganz kurz ja? Moment noch. Vorhin, ziemlich zu Anfang der Sendung, wurde erwähnt, dass man diese Nistplätze nicht verdecken sollte oder zumachen sollte bei Renovierungsarbeiten. Das ist ein sehr guter Hinweis gewesen, denke ich mal. Wir werden also selbst, wenn man das Haus mal wieder streicht oder so, alles so lassen für die Mauersegler, dass die sich nicht irritiert fühlen.
Da können Sie mal sehen. Deutschland Radio Kultur bildet. Ja. Dankeschön, dass Sie uns angerufen haben.
Vielen Dank auch, ja.
Und Rainer Schopf in Elmenhorst. Den schaffen wir auch noch. Guten Morgen, Herr Schopf.
Guten Morgen. Ich habe noch eine Frage, also eine Feststellung. Vorhin wurde ja zum Beispiel der Gänsekrieg in Ostfriesland erwähnt. Und auch in anderen Zusammenhängen ist es so, dass ja geltende Gesetze einfach übertreten werden, zum Beispiel durch die Jäger. Denn die Gänsejagd findet auch in EU-Vogelschutzgebieten statt. Und EU-Vogelschutzgebiete sollen ja allen Vögeln Schutz gewähren. Das ist ja eine gesetzliche Grundlage. Nun hört man vom NABU zwar, dass er darüber besorgt ist, aber es wird nichts unternommen im Grunde genommen. Die Verbände haben die Möglichkeit, mittels Verbandsklage gegen solche Missstände vorzugehen. Also das tun sie aber merkwürdigerweise nicht. Und im Übrigen ist es auch so, dass sie, was hier vorhin gesagt wurde, dass die landwirtschaftliche, das Vogelmonitoring in Landwirtschaftspolitik einfließt, wenig glaubwürdig ist. Denn der Vogelrückgang in landwirtschaftlichen Räumen begann ja schon in den 80er Jahren.
Herr Schopf, erlauben Sie mir, ich finde die Frage sehr gut, die Sie gerade gestellt haben. Also was tun die Naturschutzverbände gegen illegale Gänsejagd? Erlauben Sie mir, dass ich die weitergebe an Herrn Lachmann zur Beantwortung. Ja. Vielen Dank.
Das erste ist ein Missverständnis, denn auch in EU-Vogelschutzgebieten, auch wie in den meisten Naturschutzgebieten, ist die Jagd weiterhin erlaubt. Und deswegen können wir als Naturschutzverbände auch nicht dagegen klagen. Wir haben zwar Verbandsklagerecht, aber natürlich können wir nicht gegen Sachen klagen, die legal sind. Das heißt allerdings aber nicht, dass wir das befürworten, dass in solchen Gebieten gejagt wird. Und überhaupt die Jagd auf Zugvögel in Deutschland finden wir auch nicht gut, denn wir haben ja natürlich auch kein Recht, uns über die Ägypter aufzuregen, die unsere Zugvögel fangen. Deswegen sollten wir auch nicht die russischen Gänse bei uns abschießen. Das müssen wir allerdings auf anderem Wege lösen und wir fordern daher ein komplett neues Jagdrecht, wo solche Sachen auch neu geordnet werden.
Herr Lachmann, Dankeschön, Herr Schopf. Eine Frage noch zur Vogelbeobachtung. Morgen geht sie zu Ende. Was muss man noch tun, um mitmachen zu können?
Also auf jeden Fall sollten Sie versuchen, noch mitzumachen. Eine Stunde lang müssen Sie sich Zeit nehmen an diesem Wochenende bis Sonntagabend spätestens, bevor es dunkel wird. Dann haben Sie noch bis zum 21. Mai Zeit, über das Online-Formular Ihre Meldung zu melden oder auch per E-Mail oder per Post.
Herr Westphal, derjenige, der Sie mal kennenlernen möchte und sich dann von Ihnen 148 Vogelstimmen vorpfeifen lassen möchte, was tut der denn am besten? Geht er auf Ihre Homepage, die natürlich bei uns zu finden ist unter dradio.de?
Ja, ich biete ja freiberuflich Exkursionen an und Seminare. Und da vermittle ich natürlich, ich pfeife nicht nur was vor, ich nutze es ja als umweltdidaktisches Mittel. Wenn man zum Beispiel ein Vogelkonzert hat und ich sage, da hinten singt der Gartenrotspanz und keiner hört ihn raus, dann kann ich ihn natürlich vormachen. Was ich mache, ist ja Naturetainment, das heißt, ich mache unterhaltsame Wissensvermittlung. Da ich aber nun nicht überall und gleichzeitig sein kann, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, meine CDs oder Bücher sich zu Gemüte zu führen. Ich habe ja mit
und wer mit Ihnen wandern gehen möchte? Was macht der? Also wann ist der nächste Trip von Uwe Westphal?
Also morgen früh habe ich im Trocheler Forst im Landkreis Rothenburg und morgens um 7 eine Führung und ansonsten Pfingsten. Ich war ja nur gerade 3 Wochen in Spanien, insofern bin ich noch etwas völlig raus irgendwie. Ich glaube Pfingstsonntag um 8, aber ohne Garantie muss man auf meiner eigenen Homepage gucken. Am Schalsee bzw. im Ort Neuenkirchen, am Neuenkirchener See, eine vogelkundliche Wanderung, ein wunderbares Gebiet. Ich habe da einen Zweitwohnsitz direkt am EU-Vogelschutzgebiet und im Umkreis von 500 Metern haben wir schon alles Mögliche von der Nachtigall über Kranich und Rohrweihe bis zum Pirol und da kommt man wohl auf seine Kosten.
Uwe Westphal, vielen lieben Dank, dass Sie sich heute Zeit genommen haben, obwohl Sie gestern Abend erst aus Spanien zurückgekommen sind. Dankeschön auch Lars Lachmann vom NABU in Deutschland. Vielen Dank allen Hörerinnen und Hörern, die angerufen haben. Und ich weiß, dass Uwe Westphal jetzt dem Lars Lachmann eine Riesenfreude machen kann, wenn er seinen Lieblingsvogel nachmacht. Seggenrohrsänger. Wie geht denn das?
Oh, Rohrsänger sind ohnehin sehr, sehr schwierig. Und den Seggenrohrsänger
ja,
ist eine Art, die mir persönlich auch noch nie begegnet ist, weil er
Pfeifen.
Kann ich nicht. Kann ich nicht, kann was anderes. Mach mal
Danke, dass Sie bei uns waren.